Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 113, Al-Falach.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, ich nehme Zuflucht beim Herrn der Morgendämmerung, vor den Gefahren, die von seinen Geschöpfen ausgehen mögen, und vor den Gefahren der sich ausbreitenden Nacht, deren Dunkelheit sich Übelwollende bedienen. Und vor dem Übel derer, die mittels magischer Fertigkeit in Knoten blasen, um das, was sie zu erreichen suchen, zu erlangen. Und vor dem Übel der Missgünstigen, wenn sie in ihrem Neid Übles wollen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Thank you. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 14. März 2022, gleich den 23. Eswan 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Fröhlichkeit im Islam. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran wartet auf die Reaktion der USA, bevor es nach Wien zurückkehrt. Irans Vergeltung ist ein Weckruf für Iraker angesichts der israelischen Gefahr. Nach Hinrichtungen in Saudi-Arabien, massiver Einsatz von Streitkräften in Ratif. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran wartet auf die Reaktion der USA, bevor es nach Wien zurückkehrt. Iran sagt, es warte auf eine Antwort der USA, bevor es in die österreichische Hauptstadt zurückkehre, um die Wiener Gespräche über die Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 und die Aufhebung der Sanktionen abzuschließen. Der Sprecher des Außenministeriums Said Khatibzadeh machte die Vereinigten Staaten für die Unterbrechung verantwortlich und sagte, Washington müsse eine politische Entscheidung treffen, bevor die iranischen Delegierten wieder nach Wien zurückkehren. Wir sind noch nicht an dem Punkt angelangt, an dem man sagen kann, dass eine Einigung erzielt wurde. Es gibt noch einige wichtige und offene Fragen, die in Washington entschieden werden müssen. Sobald die Entscheidungen getroffen sind, werden wir nach Wien zurückkehren und eine endgültige Einigung erzielen. Wir warten jetzt auf eine Antwort von der US-Seite. Es laufen Konsultationen auf verschiedenen Ebenen, sagte er vor Reportern in Teheran. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian wird am Dienstag nach Moskau aufbrechen, um eine Reihe von Themen mit russischen Amtsträgern zu erörtern, sagte Khatibzadeh. Er sagte, Amir Abdollahian und seine Kollegen von den verbleibenden Mitgliedern des Iran-Abkommens seien ständig in Kontakt miteinander. An anderer Stelle in seiner Rede am Montag wies Khatibzadeh auf einen Vergeltungsraketenangriff der iranischen Revolutionsgarden Sepah auf ein Zentrum des israelischen Geheimdienstes Mossad in der nordirakisch-kurdischen Stadt Erbil hin. Er sagte, Teheran habe die Regierung von Bagdad wiederholt aufgefordert, Anti-Iran- und Terrorgruppen nicht zu erlauben, irakischen Boden für ihre Aktivitäten zu nutzen. Die Vereinigten Staaten haben vom Irak aus militärische Operationen gegen Iran durchgeführt und die besatzerischen Zionisten haben dort Sabotagestützpunkte. Was wir der irakischen Regierung angekündigt haben, ist, dass der Schlüssel zur Freundschaft die Achtung der gegenseitigen Interessen und Souveränität ist. Unsere Warnungen wurden jedoch ignoriert und eines der Zentren der Verschwörung und Sabotage wurde verantwortungsvoll angegriffen, sagte Khatibzadeh. In einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung wiesen die Revolutionsgarden darauf hin, dass die Raketenoperation eine Reaktion auf einen israelischen Luftangriff auf die syrische Hauptstadt Damaskus am vergangenen Montag war, bei dem zwei Sepah-Offiziere getötet wurden. Irans Vergeltung ist ein Weckruf für Iraker angesichts der israelischen Gefahr. Iraks populäre Antiterrorgruppen haben die Vertreibung ausländischer Streitkräfte aus dem Land gefordert und erklärt, dass die Aufnahme von Mossad-Elementen durch die regionale kurdische Regierung sie zu einem gültigen Ziel für jede Seite macht. Harakat Hezbollahan Nojabah machte diese Äußerungen am Sonntag, nachdem von den iranischen Revolutionsgarden Sepah als Vergeltung abgefeuerte Raketen Mossad-Zentren im kurdischen Erbil zerstört hatten. Akram al-Kaabi, der Generalsekretär der Bewegung, sagte, die Tatsache, dass die Region Kurdistan Mossad-Agenten Zuflucht bietet, erlaube es jeder Partei, die zionistischen Spione zum Ziel zu nehmen. Die Operation in Erbil zielte auf die Höhle der Zionisten, die bei einer berühmten Familie Zuflucht gesucht haben, um ihre Söldneroperationen durchzuführen, sagte er und bezog sich dabei auf die Familie Barzani, die seit einiger Zeit die Politik vom irakischen Kurdistan dominiert. Die Familie bietet Iraks Feinden Zuflucht mit dem Ziel, das Land zu schwächen und aufzulösen und Kurdistan vom Irak zu trennen, sagte Al-Kaabi. Wir gratulieren denen, die sich mit uns gegen den IS und Mossad stellen, sagte er in einem offensichtlichen Hinweis auf Iran, der der Hauptunterstützer des Irak war, um die Takfiri-Terroristen aus seinen Städten zu vertreiben. Eine andere irakische Widerstandsbewegung kritisierte bestimmte Gruppen und Einzelpersonen, die sich missfällig über die Vergeltungsmaßnahmen Irans geäußert haben. Wo waren diese Stimmen, als die amerikanischen und zionistischen Besatzer irakische Truppen und Militärlager bombardierten, hieß es. Der hochrangige irakische Geistliche Jawad al-Khasi sagte, der Mossad nutze die Region Kurdistan, um Terrorismus im Irak und seinen Nachbarländern zu verbreiten. Nach Hinrichtungen in Saudi-Arabien, massiver Einsatz von Streitkräften in Ratif. Nutzer sozialer Medien haben über einen massiven Einsatz saudischer Sicherheitskräfte in der Stadt Ratif berichtet, mit dem Ziel, jegliche Proteste gegen die jüngste Hinrichtung zahlreicher Dissidenten zu unterdrücken. Das Regime hat am Samstag an einem einzigen Tag bis zu 81 Gefangene wegen sogenannter terrorbezogener Straftaten hingerichtet. Dies war die größte Massenhinrichtung, die im Königreich in jüngster Zeit durchgeführt wurde. 41 der Opfer stammen aus der Schiitenregion Ratif. Auf die Hinrichtungen folgten Wellen öffentlicher Proteste, insbesondere im Osten des Königreichs. Nationale und regionale Gruppierungen haben verurteilende Erklärungen gegen das Land abgegeben. Social-Media-Nutzer berichteten, dass das Königreich damit begonnen habe, einige der Familien der Opfer vorzuladen und ihnen drohte zu erklären, dass sie mit den Hinrichtungen zufrieden seien oder mit Konsequenzen rechnen müssten. Lokale Aktivisten haben auch die Namen und Merkmale der Opfer veröffentlicht, nachdem das Königreich gemeldet hatte, die Leichen einiger Opfer zu übergeben. Sie kritisierten den Westen und die Weltgemeinschaft, die sich ausgiebig den aktuellen Themen zu Russland und der Ukraine widmen, jedoch nichts über diese Gräueltat des Verbündeten der USA gesagt hätten. Unterdessen hat der Sprecher des iranischen Außenministeriums die Massenexekution der saudischen Regierung scharf verurteilt und sie als unmenschliche Maßnahme bezeichnet, die gegen die Grundprinzipien der Menschenrechte und des Völkerrechts verstößt. Hinrichtung und die Anwendung von ungezügelter Gewalt sind keine Lösung für selbstproduzierte Krisen, und die saudische Regierung kann solche Maßnahmen nicht nutzen, um ihr politisches und juristisches Chaos zu vertuschen und Menschen zu unterdrücken, sagte Said Khatibzadeh am Sonntag. Israelischer Siedler schießt auf palästinensische Schulmädchen und tyrannisiert sie. Ein mit scharfer Munition bewaffneter israelischer Siedler hat palästinensische Schulmädchen im besetzten Westjordanland angegriffen. Die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete unter Berufung auf medizinische Quellen, dass der Amoklauf am Sonntagmorgen in Turu, einer palästinensischen Stadt südöstlich von Bethlehem, stattgefunden habe. Bassam Jabr, ein Mitarbeiter der Bildungsdirektion von Bethlehem, bestätigte, dass ein mit einem Gewehr bewaffneter israelischer Siedler aus einem mit Siedern beladenen Bus stieg und Schüsse auf die Schulkinder abfeuerte. Er sagte, der Angriff habe die Schulkinder in Panik und Angst versetzt. Nach dem Angriff wurden Hunderte von Schülern in eine sichere Unterkunft evakuiert, bevor sie nach Hause geschickt wurden, heißt es in dem Bericht. Jedes Jahr werden palästinensische Kinder in den besetzten Gebieten Opfer von Gewaltakten durch israelische Streitkräfte und Siedler. Im Jahr 2021 sagte Lynn Hastings, die humanitäre Koordinatorin für die besetzten palästinensischen Gebiete, dass das Regime in Tel Aviv die Verantwortung dafür trägt, palästinensische Kinder und Lehrer vor Angriffen von Siedlern auf ihrem Schulweg zu schützen. Video-Sharing-Giganten zensieren Dokumentarfilm Ukraine on Fire über Rolle des Westens in ukrainischer Farbrevolution. In einer neuen Runde von Angriffen auf die Meinungsfreiheit haben zwei Social-Media-Giganten einen Dokumentarfilm aus dem Jahr 2016 zensiert, die die Rolle des Westens in der ukrainischen Farbrevolution im Jahr 2014 ins Rampenlicht rückt. Der Dokumentarfilm Ukraine on Fire zeichnet den Aufstand nach, der den ehemaligen Präsidenten der Ukraine, Viktor Janukowitsch, stürzte und dort eine pro-EU- und pro-NATO-Regierung einsetzte, mit der Mitwirkung des Filmemachers Oliver Stone, der für seine Kritik an der Außenpolitik der westlichen Länder bekannt ist. Zunächst löschte das Google-eigene YouTube den Dokumentarfilm mit der Begründung, er verstoße gegen die Richtlinie zu gewalttätigen oder grafischen Inhalten der Video-Hosting-Plattform. Erneuerte Uploads dieses Videos mit den verletzenden Inhalten werden ebenfalls von YouTube entfernt, erklärte eine YouTube-Sprecherin. Als Reaktion auf die Zensur sagte Igor Lopatonok, der Produzent und Regisseur von Ukraine on Fire, dass YouTube seinen Film gelöscht habe, weil er eine andere Geschichte der Ereignisse in der Ukraine erzählt. Lopatonok forderte seine Follower über Twitter auf, den Dokumentarfilm herunterzuladen und ihn über Vimeo, eine weitere amerikanische Videohosting-Plattform, zu teilen. Vimeo löschte den Dokumentarfilm jedoch auch in einem weiteren Angriff auf die Meinungsfreiheit. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise regnerisch, bei Temperaturen um 13 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 1 Grad, Mashhad 6 Grad, Isfahan 12 Grad, Shiraz 17 Grad und Bandarabas 25 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Aus der Ukraine kommen seit Tagen immer ähnliche Nachrichten um den langsamen Vormarsch russischer Truppen. Aber international gibt es um die Politik der USA sensationelle Meldungen zur Kriegsvorbereitung von ukrainischen Booten gegen Russland mit ABC-Waffen. Möglicher ABC-Waffeneinsatz in einem Krieg zwischen Ukraine und Russland ist ein Szenario, das eine neue Sicht der russischen Militäraktion nahelegt, sagt Christoph Hörstel, Bundesvorsitzender der Partei Neue Mitte, in unserem Interview. Heute hören Sie den zweiten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Hostel, aber was hat die US-Regierung davon, wenn 45 Millionen Menschen dabei ums Leben kommen in Ukraine oder in Ukraine und Russland?
Diese Frage, lieber Scharogny, ist exakt eine ganz grundlegende Frage bei der gesamten Politik der letzten Jahre, kann man nur sagen. Wir müssen leider feststellen, dass wir tatsächlich nicht mehr ausschließen können, um das vorsichtig zu formulieren, dass in den wichtigen Thinktanks, Kartellen und Logen und so etwas, also in etwas, das ich Deep State nenne, die Überlegung ist, dass es viel zu viele Menschen auf der Welt gibt und dass man sich eines guten Teils dieser Menschen, nämlich etwa 7 Milliarden, wenn wir davon ausgehen, dass wir 7,5 Milliarden Menschen Bevölkerung haben, und man möchte laut den Georgia Guidestones, diesen seltsamen großen Granitblöcken, Felsblöcken, die da im Bundesstaat Georgia stehen, dass da eben steht, man solle ja darauf achten, dass die Weltbevölkerung 500 Millionen nicht überschreitet. Wenn man zugrunde legen möchte, dass dies das Szenario sei, dann reden wir von einer Bevölkerungsvernichtungsagenda. Und tatsächlich befasse ich mich ja nun seit vielen Jahren mit Politik. Und ich kann nicht umhin, irgendwann einmal, ich weiß seit vielleicht 15 Jahren von diesen Georgia Guidestones, und habe das nie so ganz ernst genommen. Und habe gedacht, naja, was soll, irgendein Spinner hat das da aufgestellt, was bedeutet das denn? Das bedeutet aber, dass wir einmal interpretieren müssen, was hier dauerhaft passiert. Wir werden mit giftig produzierten Nahrungsmitteln versorgt. Wir haben eine gewaltige Zuckerindustrie, die uns alle möglichen, im Grunde giftigen und schädlichen Zuckerprodukte verkauft und als Ersatzstoff so eine Art, wie soll man sagen, Biowaffe andrehen möchte, nämlich das hochgiftige und gehirnschädigende Aspartam, das man mit gewaltiger Lobbywirkung zum Beispiel durch die Parlamente und Regierungen geprügelt hat und hat es weltweit in die Zulassung bekommen. Und danach hat die Firma Monsanto, die das verschuldet hat, diese ganze Aspartam-Sparte nach also erfolgreichem Einsatz ihrer globalen Lobbytruppe wieder verkauft mit riesigem Gewinn. Solche Dinge passieren hier, ich könnte da seitenlang aufzählen, das werde ich uns hier nicht antun. Aber tatsächlich wird offenbar eine enorme Menschheitsvernichtung billigend eingeplant. Wir haben jetzt inzwischen ziemlich erschöpfend untersuchen können, was in den Corona-Impfstoffen drin ist, nämlich erhebliche Nanopartikelmengen, Graphen, zu 95% besteht der Impfstoff aus Graphen. Das ist ein furchtbares Zeug. In allen Impfungen sind Gifte. Das hat eine wunderbare italienische Forscherin auseinandergenommen an 7 großen Pharmakartellprodukten aus 7 Konzernen. Also es ist schon unglaublich, was hier an allen Fronten geleistet wird. Wir haben so eine Art Gesundheitsdiktatur hier eingerichtet, die die Grundrechte außer Kraft setzen kann. Und das für eine Pandemie, will ich mal sagen, die ich lieber Plandemie nenne, weil mir inzwischen genau bekannt ist, wie man das seit Beginn dieses Jahrtausends global vorbereitet hat. Und ein wichtiger Treibsatz dabei sind eben der amerikanische Finanzier Warren Buffett und der amerikanische IT-Multimilliardär, der auch ein großer Treibsatz mit seiner Stiftung, die er mit Warren Buffett betreibt, Bill and Melinda Gates Stiftung, dieses internationale Gavi-Netzwerk, die internationale Impfallianz, wie es heißt, betreibt. Und wenn man diese ganzen Dinge zusammenzählt, da kommt ja noch viel mehr dazu, nicht unser hochschädlicher Mobilfunk, der wirklich extrem schädlich ist für Menschen. Und es gibt ganz andere Technologien, die man nicht verwendet hat, hätte aber verwenden können, die einsatzbereit sind, dass hier tatsächlich immer sich entschieden wird, regierungsseitig für giftige Technologien. Und dann kommt eben heraus, dass so eine ABC-Einsatzplanung für Russland und Ukraine nur eben ein kleiner Teil eines globalen Szenarios ist, bei dem immerzu die Gesundheit von Menschen geschädigt wird oder sie wandern direkt unter die Erde, weil sie einfach sterben. Das sind schreckliche Entwicklungen. Und es gibt Analysten wie ich, die sagen, im Grunde genommen arbeiten hier die Regierungen konzentriert gegen ihre eigenen Bevölkerungen. Das ist eine ganz schwierige Lektion, die zu schlucken fällt, wirklich schwer. Aber das passiert im Moment weltweit, auch eben durch die deutsche Bundesregierung, selbstverständlich durch Washington gegenüber den Amerikanern. Dass Washingtoner Politik Amerika und seinen Menschen schadet, ist sowieso klar. Und wie oft habe ich selbst am eigenen Leibe erlebt, wenn ich zum Beispiel Afghanistan-Vortrag hielt, dass dann zufällig im Rotary-Club ein Amerikaner dabei war, der da auf der Durchreise war und nahm da teil und kommt dann hinterher zu mir, stellt sich vor als Captain der US-Armee, als ehemaliger, also ein Reservist, und sagt, was zum Teufel machen wir da eigentlich in Afghanistan? Amerikanische Menschen sind sich in der riesigen Masse überhaupt nicht klar, was ihre Regierung global so anrichtet. Das ist die Lage und da hinein passt leider ein solches furchtbares Szenario. Es geht nicht mehr darum, dass Regierungen für ihre Menschen sorgen, sondern im Gegenteil, Regierungen sorgen für sich selbst und schauen, wie gut sie dafür die von ihnen regierten Menschenmassen benutzen können.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
in Richtung Licht.
Liebe Freunde, nach Besprechung der ersten 22 Verse der Sure Qamar setzen wir nun unsere Kurzexegese bei dem Vers 23 dieser Sure 54 fort. Dieser Vers und die Verse 24, 25 und 26 lauten:
كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر.
Die Thamud erklärten die Warnungen für Lüge. Sie sagten: Sollen wir denn einem menschlichen Wesen von uns, einem Einzelnen, folgen? Dann befänden wir uns wahrlich im Irrtum und Wahnsinn. Ist die Ermahnung gerade ihm aus unserer Mitte offenbart worden? Nein, vielmehr ist er ein selbstgefälliger Lügner. Sie werden morgen erfahren, wer der selbstgefällige Lügner ist. In den vorherigen Versen wurde daran erinnert, welches Schicksal das Volk des Noah und das Volk Ad ereilte. In den eben genannten Versen geht es um das Volk Thamud. Dieses Volk lebte einst im Norden der arabischen Halbinsel. Sein Prophet war Saleh. Aus lauter Hochmut hörten die Thamud nicht auf die Warnungen dieses Botschafters Gottes und legten weiter hässliches Verhalten an den Tag. Sie lehnten es nicht nur ab, seinem Aufruf zu folgen, sondern schalten ihn einen Wahnsinnigen und jemanden, der in die Irre gegangen ist. Sie behaupteten, jeder, der ihm folgt, werde ebenso vom Wahnsinn befallen. Als weitere Ausrede argumentierten sie: Wie kann denn jemand, der bisher als durchschnittlicher Mensch unter uns gelebt hat und weder Macht noch Reichtum noch viele Leute um sich hat, eine solch enorme Behauptung aufstellen, dass er von Gott ausgesandt worden sei, um uns recht zu leiten? Im Zusammenhang mit dieser Stelle in der Sure Qamar lassen sich unter anderem folgende Punkte hervorheben. Erstens, es ist im Grunde ein Vorzug der Propheten, dass sie aus der Mitte des einfachen Volkes kommen und ein ganz normales Leben führten, denn so konnten sie auch ein Vorbild für die Allgemeinheit sein. Zweitens, Menschen können manchmal so dekadent werden, dass sie es einerseits ablehnen, so edlen und rechtschaffenen wie die Propheten zu befolgen, während sie sich andererseits der Herrschaft von diabolischen Mächten unterwerfen oder steinende Götzen dienen. Drittens, es gehört zu den typischen Methoden der Prophetenfeinde, diesen vorzuwerfen, sie seien selbstgefällig und würden lügen. Dabei trifft diese Beschreibung genau auf die Prophetenfeinde selber zu. Wir sollten uns die Verse 27 bis 29 der Sure Qamar ansehen. Dort heißt es:
إن مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر.
Wir werden die Kamelstute senden als Versuchung für sie, so warte mit ihnen den Ausgang ab und sei beharrlich. Und tu ihnen kund, dass das Wasser zwischen ihnen und der Kamelstute zu teilen ist. Jede Trinkzeit soll dann abwechselnd wahrgenommen werden. Da riefen sie ihren Gefährten, der Kamelstute die Sehnen durchschneiden sollte, her. Er griff zu und schnitt dann der Kamelstute die Sehnen durch. Es leuchtet ein, dass man nicht jeden, der behauptet, ein Prophet zu sein, so ohne weiteres anerkennen kann, sondern dass er ein Wunder vollbringen muss, welches für seine Wahrhaftigkeit zeugt. Gott wollte, dass Saleh ein Wunder als Beweis vorführt und ließ eine große außergewöhnliche Kamelstute aus den Felsen hervortreten. Dieses große Tier benötigte so viel zu trinken, dass die Bevölkerung ihr Wasser mit ihm teilen musste. Das war natürlich eine Prüfung Gottes, denn die Samud mussten den Anteil der Kamelstute an Wasser berücksichtigen und konnten nur Wasser schöpfen, wenn sie an der Reihe waren. Die Vornehmen der Samud, die nicht leugnen konnten, dass die Kamelstute ein Wunder war, beschlossen, das Tier zu töten. Sie bestellten einen Schlächter. Prophet Saleh warnte sie davor, dass die göttliche Strafe sie treffen wird, falls sie weiterhin störrisch die Wahrheit leugnen, obwohl sie doch Zeuge des göttlichen Wunders geworden waren. Aber die Samud hörten nicht auf die Warnungen ihres Propheten Saleh und schnitten der Kamelstute die Sehnen durch. Aus diesem wahren Bericht über die Geschichte der Völker lassen sich Lehren ziehen und Erfahrungen entnehmen. Erstens, göttliche Wunder sollen auch eine Prüfung für die Menschen sein, damit offensichtlich wird, wer wirklich die Wahrheit sucht und sie akzeptieren will und wer sie aus Halsstarrigkeit bekämpft. Zweitens, Gott straft nicht, solange er nicht den Menschen den letzten Beweis für die Wahrheit, der keine Ausrede mehr zulässt, geschickt hat. Drittens. Die Feinde der Propheten haben sich für die Verwirklichung ihrer üblen Ziele böser und blutrünstiger Leute bedient. Es folgen noch die Verse 30 bis 32.
فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
Wie waren da meine Strafe und meine Warnungen? Wir sandten ja gegen sie einen einzigen Schrei und ein tödliches Gewitter. Da waren sie sogleich wie das vertrocknete Zeug von Viehgehegen. Und wir haben den Koran ja leicht zum Bedenken gemacht. Aber gibt es jemanden, der bedenkt? Gott hatte die Kamelstute als Beweis für die Wahrhaftigkeit seines Propheten Saleh geschickt. Sie war ein Wunder Gottes, und als die Samud sie töteten, kam Gottes Strafe in Form eines gewaltigen Gewitters über das Gebiet, in dem dieses Volk lebte. Donner und Blitz nagelten die Einwohner am Boden fest und bereiteten ihnen ein fürchterliches Ende, so dass ihre Reste der zerdrückten Spreu am Boden von Viehställen ähnelten. Nachdem Gott auf das Schicksal der Samud hingewiesen hat, erinnert er erneut daran, dass der Koran zur Mahnung herabgesandt wurde. Die Menschen sollen die Gefahren erkennen, die ihnen drohen, damit sie sich daraufhin vor der Strafe Gottes im Diesseits und Jenseits hüten und Rettung vor ihr finden. Wir möchten noch Folgendes zu dieser Stelle in der Sure 54 Ramar anmerken. Erstens: Obwohl es nur ein Einzelner von den Samud war, der der Kamelstute die Sehnen durchschnitt, kam die göttliche Strafe über das gesamte Volk, denn alle waren mit ihrer Tötung einverstanden gewesen und somit schuld an ihr. Zweitens: Keine Macht kann gegenüber dem Willen Gottes standhalten. Die Samud besaßen kräftige Körper, aber nach der Strafe Gottes lagen sie wie vertrocknete, zertretene Getreidehalme über den Erdboden verstreut. Drittens: Der Koran führt die Geschichte einiger früherer Völker an, damit alle eine Lehre aus diesen Tatsachen berichten ziehen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mojtaba Kabiri mit dem Titel Musafir, das heißt Der Reisende.
جاده رو تشنه کردی، جاده نفس نداره اگه تو بر نگردی. شب دراز قصه خمیازه زمین، فاصله نفس ها فقط یه نقطه چینه، فقط یه نقطه چینه. توی رگبار مصیبت من دل خوش بهارم، تو اوج خستگی ها خیالی از تو دارم. میگیره انتظار تلخی لحظه هامو، نیاز ساده من یاده و بارونو، نیاز ساده من جاده و بارون تو. خاموشی شب سر تا
بابان خستگیمه، نگاه تو همیشه امید زندگیمه، شعر تلخ کنایه برام تعمی نداره، حقیقت پیش رومه دور دلم حساره، حقیقت پیش رومه دور دلم حساره. خاموشی شب سر تاوان خستگیمه، نگاه تو همیشه امید زندگیمه، شعر تلخ کنایه برام تعمی نداره، حقیقت پیش رومه دور دلم حساره، حقیقت پیش رومه دور دلم حساره.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Fröhlichkeit im Islam. Weiterhin guten Empfang.
Bis zu einem gewissen Grade kann der Mensch mit den Problemen des Lebens zurechtkommen. Dennoch ermüden ihn automatisch die Schwierigkeiten. Unter solchen Bedingungen braucht er etwas zur Stärkung. Da sein wichtigstes Element nicht der Körper ist, sondern seine Seele, genügen Ernährung und Ruhepausen noch nicht für die Rückgewinnung der verloren gegangenen Kräfte. Es gibt verschiedene Dinge, die den Menschen seelisch wieder ins Gleichgewicht bringen und ihm helfen, erneut Kräfte zu sammeln, um sich mit den Schwierigkeiten des Lebens auseinanderzusetzen. Eines der wichtigsten und am einfachsten zu erreichenden Mittel sind Lachen und Späße. Lachen ist für alle so einfach und selbstverständlich, dass kaum jemand über dieses große Gottesgeschenk, das nur er und kein anderes Lebewesen erhalten hat, nachdenkt. Die Wissenschaftler haben aber seit einigen Jahren dem erstaunlichen Wirken des Lachens größere Aufmerksamkeit gewidmet. Die Untersuchungen zeigen, dass das Lachen und Fröhlichkeit eine heilende Wirkung auf die Seele und sogar auf den Körper haben. In den Überlieferungen steht, dass der Prophet immer ein fröhliches Gesicht trug, mit Ausnahme der Augenblicke, in denen Koranverse auf ihn herabkamen und er an den jüngsten Tag dachte oder auch wenn er die anderen mahnte. Es ist also nicht richtig, wenn einige denken, dass ein wahrer Gläubiger immer bekümmert sein müsse und niemals lachen dürfe. Im Gegenteil ist es gerade ein Zeichen für Gottes Erkenntnis und Gottes Liebe, wenn jemand den anderen freundlich lächelnd und fröhlich begegnet. Imam Sadiq fragte einen seiner Anhänger, wie ist es unter euch Schiiten ums Scherzen und Spaßen bestellt? Der andere sagt, dass sie wenig scherzen. Doch der Imam erklärte, ach, das solltet ihr aber tun, denn Spaßen gehört zur guten Moral und du schickst auf diese Weise Fröhlichkeit ins Herz deines Bruders im Glauben. Der Prophet hat sehr oft mit anderen gescherzt, um sie fröhlich zu stimmen, und es gibt zahlreiche Überlieferungen, die zeigen, dass der Prophet und die Imame aus seinem Hause nicht nur selber fröhlich waren, sondern auch gerne andere fröhlich stimmten und auch ihren Helfern ein solches Verhalten ans Herz legten. Er war dagegen, dass jemand eine finstere Miene aufsetzt. Der Islam lehnt jedoch wie bei allem die Übertreibung ab. Er empfiehlt zwar Lachen und Scherzen, gibt aber zugleich Richtlinien und nützliche Empfehlungen, um den Menschen die Krone der Schöpfung auf dem Weg zur gewünschten Vollkommenheit und zum ewigen Glück zu unterstützen. Gemäß islamischen Lehren ist es ein Zeichen für Oberflächlichkeit und Unwissenheit, wenn jemand das Lachen übertreibt. Das wollen wir im Folgenden näher begründen. Der wichtige Impuls für das Lachen ist die Verwunderung. Der Mensch lacht, wenn überraschende Szenen oder Worte ihn verblüffen. Andere Lebewesen werden nicht verwundert und das ist ein Grund dafür, dass sie nicht lachen. Im Koran kommt im Vers 19 der Sure 27 eine Geschichte aus dem Leben des Propheten Salomo vor. Und zwar lacht Salomo verwundert über die weise Voraussicht einer Ameise, die ihre Artgenossen vor den Heeresscharen des Salomo warnt. Salomo war weise und lachte nicht ohne Grund. Wenn jemand vernünftig und weise ist, wird er weniger schnell verwundert und lacht automatisch weniger. Aber ein unwissender Mensch mit wenig Verstand wundert sich schon über jede Kleinigkeit und bricht in Lachen aus. So kommt es, dass in einigen Überlieferungen ein übermäßiges Lachen als Zeichen für Unwissenheit bezeichnet wird. Auch die Achtlosigkeit ist ein Grund für übermäßiges Lachen. Der Mensch ist auf die Welt gekommen, damit er sich vervollkommnet und in die Nähe Gottes gelangt. Sein Leben auf dieser Welt dient also einem hohen Ziel und jeder Augenblick der Achtlosigkeit in Bezug auf dieses hohe Ziel hindert ihn an dessen Erreichung. Wenn der Mensch seine große Verantwortung und den gefährlichen Pfad, den er vor sich liegen hat, bedenkt und nach seiner Vervollkommnung strebt, wird er natürlich nicht zu viel von seiner kostbaren Zeit mit unsinnigem Lachen und endlosen Scherzen verbringen. Die Schranken des Lachens und Spaßen eines vernünftigen, zielstrebigen Menschen liegen da, wo es seinem eigentlichen Lebensziel zu schaden beginnt. Das Scherzen und Lachen, welches eine der natürlichsten menschlichen Reaktionen in bestimmten Situationen ist, gilt nur der Stärkung von Seele und Geist, so dass er seine Kräfte auf dem Weg zu seinem hohen Ziel steigern kann.
Jemand fragte Imam Reza, gegrüßt sei er, ob es falsch sei, wenn jemand sich mit anderen zusammensetzt, sich unterhält, sie miteinander scherzen und lachen. Der Imam sagte, das macht nichts, solange nichts Hässliches geredet wird. Es ist also nichts gegen eine lustige und fröhliche Unterhaltung einzuwenden, solange keine Sünde begangen wird wie Spott, üble Nachrede, Lüge oder hässliche Bemerkungen. Der Prophet Gottes, Friede sei mit ihm, hat seinem nahen Getreuen Abu Sar empfohlen, »O Abu Sar, wehe dem, der lügt, um die Menschen zum Lachen zu bringen, wehe ihm, wehe ihm.« Auch das spöttische Lachen wird im Islam getadelt.
Es ist im Islam nicht nur tadelnswert, sondern eine Sünde, sich über jemanden wegen seiner Fehler lustig zu machen oder andere zum Lachen zu bringen, indem er sich über die Fehler von jemanden amüsiert. Diese Sünde gehört zu der Verletzung der Rechte anderer, Haqqun Nas, und ist der Vollendung und dem ewigen Glück des Menschen sehr abträglich. In den Empfehlungen des Islams zur Charakterveredelung wird von den verheerenden Folgen von übermäßiger Lustigkeit gewarnt. Eine destruktive Wirkung besteht zum Beispiel darin, dass jemand, der zu viel lacht, nicht mehr genügend nachdenkt und keine Lehren mehr aus Erlebnissen zieht. Er vergisst, dass er von Gott kommt und wieder zu ihm zurückkehrt. Diese Achtlosigkeit hat zur Folge, dass er sich mit Sünden verschmutzt. Die schlimmste Folge von Sünde und Achtlosigkeit ist das Erlöschen des Lichtes der Erkenntnis und des Wissens und die Verdunklung und schließlich das Absterben des Herzens. Auch der Charakter des Menschen erleidet Einbußen durch übermäßiges Lachen. Wer sich daran gewöhnt hat, übermäßig zu lachen, der sucht nach neuen Vorwänden, und weil die wahren Anlässe fürs Lachen begrenzt sind, wendet er sich automatisch Sünden wie üble Nachrede, Spott, Lüge und unschönes Gerede zu. Auf diese Weise verstimmt er die anderen, und die anderen ärgern sich über ihn. Deshalb wird in den islamischen Überlieferungen in unmäßiger Lachgewohnheit ein Grund für Abneigung und Hass zwischen den Menschen gesehen. Der Islam hat lautes und zu häufiges Lachen getadelt und, wie wir schon gesagt haben, als Merkmal der Unwissenden und Achtlosen bezeichnet. Aber das Lächeln hat er sehr empfohlen, so sehr, dass jemand, der seinen Bruder im Glauben zulächelt, von Gott belohnt wird. Die beste Art, Fröhlichkeit zum Ausdruck zu bringen, ist also das Lächeln, das heißt ein lautloses Lachen. Interessanterweise haben neue Untersuchungen von Wissenschaftlern gezeigt, dass das Lächeln für den Körper und die Seele genauso gut ist wie lautes Lachen. Besondere Muskeln im Gesicht werden angespannt bzw. entspannt und besondere Enzyme und Hormone im Körper ausgeschüttet, was sich aufbauend auf die seelische und körperliche Gesundheit auswirkt. Gemäß Forschungen haben Lächeln und lautes Lachen beide diese positiven Wirkungen. Also braucht der Mensch nicht lauthals zu lachen, damit ihm diese positive Wirkung zugute kommt. Wer lächelt, erzielt den gleichen Gewinn. Interessant ist auch, dass man bei diesen Untersuchungen festgestellt hat, dass bei unangebrachtem Lachen, wie bei spöttischem Lachen oder bei Grinsen, keine gute Wirkung wie beim echten Lachen, zum Beispiel aus Verwunderung oder Freude, im Körper ausgelöst wird.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.